Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit dem Schweizer Domherrn, mit dem Kura-Domherrn Monsignore Andreas Fuchs. Wir nähern uns in dieser Sendung erneut dem Begriff des Opfers Christi. Heute soll es insbesondere um das Opfer Christi im heiligen Messopfer gehen. Wem es nicht so ganz leicht fällt, sich auf das sakramentale Geschehen in der Eucharistiefeier einzulassen, sich dann, so viel sei jetzt schon verraten, mit der ganzen Kirche darauf zu fokussieren, dass hier das Opfer Christi unblutig gegenwärtig wird in der Heiligen Messe. Das kann so einiges erklären und zugänglich machen. Es ist und bleibt nun mal so bis heute, lehrt das die Kirche, dass das, was auf Golgatha ein für alle Mal geschehen und am Altar in jeder Heiligen Messe sakramental gegenwärtig ist, dass das eben ein Opfergeschehen ist und in vielerlei Weise steht und fällt damit schon unser Glaube, das kann man schon so formulieren, ganz altbacken formuliert, könnte man noch sagen, damit steht und fällt unser Heil. Deswegen jetzt also mal ein weiterer Blick auf die Katechese der Kirche zu diesem Geheimnis unseres Glaubens, das Opfer Christi in der Heiligen Messe. Wir freuen uns, dass wir dazu gewinnen konnten, den Kura-Domherrn Monsignore Andreas Fuchs, seines Zeichens auch regionaler Generalvikar für Graubünden. Wir haben ihn jetzt am Telefon. Grüße Gott nach Chur, Domherr Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Domherr Fuchs, wir sprechen über das Opfer Christi und das ist einfach ein Begriff, ein Wort, ein Sprachgebrauch, eine Bedeutung, die uns im alltäglichen Leben einfach nicht mehr so vertraut ist. Das ist in unseren Tagen, hört man das eher selten. Wenn die Kirche davon spricht, von einem Opfer, ganz allgemein, was meint sie damit, was versteht sie darunter?
Ja, es gibt ja gute Bücher und eines der guten Bücher ist der sogenannte Ludwig Ott. Das ist so eine ein bisschen vielleicht trockene Zusammenfassung der sogenannten Dogmatik, also der Glaubenslehre, der eben der Dogmen, die eine Glaubenswirklichkeit ausdrücken. Und da ist relativ eben trocken. Für jene, die sehr gerne blumig haben, ist das kein gutes oder kein geeignetes Buch. Es ist nicht romantisch oder so, sondern eben es geht um die Sache, es geht um die Glaubenswirklichkeiten, es geht um die Glaubenswahrheiten. Und aber mir gefällt dieses Buch eben, weil es so trocken ist, weil es einfach nüchtern den Glauben der Kirche erklärt. Und da steht eben auch in diesem Buch, was man unter Opfer zu verstehen hat. Einerseits im allgemeinen Sinn und dann aber auch im religiösen Sinn und im liturgischen Sinn. Und da schreibt dieser Ludwig Ott, unter Opfer versteht man im weitesten Sinn die Hingabe irgendeines Gutes um eines guten Zweckes willen. Also eben Opfer hat ganz allgemein mit Hingabe, mit Geschenk zu tun. Ich schenke etwas jemandem. So, das könnte man vielleicht ein bisschen in der heutigen Sprache sagen. Ganz allgemein, ich schenke etwas. Eben, man sagt je nachdem auch, ich opfere etwas auf oder ich opfere etwas hin. Ich opfere dir etwas oder ich opfere meinen Nachmittag oder ich opfere meine Zeit für jemanden. Eben das Opfer, das ist ganz im Allgemeinen. Und dann, in der religiösen Bedeutung, versteht man unter Opfer im weiteren Sinn jeden inneren Akt der Selbsthingabe an Gott und jede äußere Kundgebung der inneren Opfergesinnung, zum Beispiel Gebet, Almosen, Abtötung. Also eben, ich bin allgemein, wie wir gesehen haben, Opfer besteht darin, dass man irgendetwas schenkt, ist es im religiösen Sinn. Ich schenke eben etwas, aber nicht irgendjemandem, sondern ich schenke Gott etwas und ich schenke das in einem inneren Akt der Hingabe, eben ich schenke mich selber innerlich, aber das zeige ich eben auch gegen außen. Ich möchte mich Gott schenken, mich Gott weihen, mich Gott hingeben, mich Gott aufopfern, kann man auch sagen. Und das zeigt sich auch in einer äußeren Handlung, eben Almosen, Abtötung, Buße, Gebet oder sonst etwas. Und dann in einem engeren liturgischen Sinn, also im kultischen Sinn, wie man auch sagt, oder im gottesdienstlichen Sinn, im Gottesdienst, versteht man unter Opfer eine äußere religiöse Handlung, in der eine sinnenfällige Gabe durch einen rechtmäßigen Diener Gottes dargebracht wird, zur Anerkennung der absoluten Oberherrlichkeit Gottes und seit dem Sündenfall zur Versöhnung Gottes. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert oder anders ausgedrückt, eben es geht um eine äußere religiöse Handlung, die sinnenfällig ist, also die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, mit den Augen oder mit den Ohren oder mit den anderen äußeren Sinnen. Eben es ist eine Gabe, die ich Gott schenke, die sinnenfällig ist, die wahrgenommen werden kann und sie wird durch einen rechtmäßigen Diener Gottes dargebracht. In der Heiligen Messe ist der rechtmäßige Diener Gottes der Priester. Er bringt eine sinnenfällige Gabe, nehmen in diesem Fall Brot und Wein, Gott dar, beziehungsweise eben, wie wir dann sehen, Brot und Wein werden verwandelt in den Leib und das Blut Christi. Er bringt also Christus selber eigentlich dem Vater dar, eben er bringt das Opfer Christi dar. Und was ist der Sinn? Zur Anerkennung der absoluten Oberherrlichkeit Gottes. Oberherrlichkeit Gottes ist vielleicht nicht mehr so ein gebräuchlicher Ausdruck, zur Herrlichkeit Gottes, zur Verherrlichung Gottes, zur Anerkennung seiner Majestät, seiner Erhabenheit, seiner Größe, seiner Allmacht. Einerseits eben, man möchte Gott die Ehre geben, weil wir ihm Anbetung schulden, das zeigen durch dieses Opfer, das wir da bringen, und seit dem Sündenfall zur Versöhnung Gottes, also auch ein Sühnopfer, ein Opfer der Wiedergutmachung. Also eben man kann sagen, in diesem liturgischen Sinn, eben in diesem auch das, was dann die Heilige Messe betrifft, es braucht einerseits eine sichtbare Opfergabe, in diesem Fall Brot und Wein, einen Opferpriester, also einen rechtmäßigen Diener, in diesem Fall der geweihte Priester, ein Opferzweck, also ein Sinn, warum ich das tue, eben die Anerkennung der Herrlichkeit Gottes und die Sühne für die Sünden, und es braucht dann auch eine Opferhandlung, also es geschieht da auch etwas. Das war so hoffentlich möglichst kurz und klar, was man unter Opfer im Allgemeinen und auch im liturgischen Sinn versteht.
Und nun ist dieses liturgische Geschehen mit der sichtbaren Opfergabe, mit dem Opferpriester, diesem Opferzweck und auch der Opferhandlung, das versteht die Kirche, sie bezeichnet das auch so als ein Gedächtnis des Opfers Christi. Was meint die Kirche damit, wenn sie da von diesem Gedächtnis spricht?
Ja, zuerst vielleicht eine erste Abgrenzung, was es nicht ist, um dann nachher zu schauen, was es wirklich ist. Also eben Gedächtnis nicht im Sinn von unser Gedächtnis, also unser Erinnerungsvermögen, mit dem Erinnerungsvermögen, also mit unserem Hirn, hat das einerseits mal nichts zu tun. Und dann auch Gedächtnis, wir sagen je nachdem ja auch, ja, zum Gedächtnis an dieses Ereignis oder eben zum Andenken, zur Erinnerung an dieses Ereignis, das ist eben auch nicht damit gemeint. Beziehungsweise sicher erinnern wir uns unter anderem auch an das, aber ein Gedächtnis, wenn die Kirche von einem Gedächtnis, von einem Memoriale spricht, dann meint sie nicht einfach ein bloßes sich daran erinnern, daran denken, sondern das ist eben das Wunderbare, dass das, was Jesus vor rund 2000 Jahren getan hat, gegenwärtig wird oder gegenwärtig gesetzt wird, aktuell wird, in die heutige Zeit eben dargestellt beziehungsweise eben erneuert wird. Oder wie eben der Katechismus sagt, das ist bei den Nummern 1362 und folgende, heißt es da, die Eucharistie ist das Gedächtnis des Pascha Christi. Pascha ist eben das Ostern Christi oder eben Tod und Auferstehung Christi. Die sakramentale Vergebung Vergegenwärtigung und Darbringung seines einzigen Opfers in der Liturgie seines Leibes der Kirche. In allen Hochgebeten finden wir nach den Einsetzungsworten ein Gebet, das Anamnese oder Gedächtnis genannt wird. Also eben da heißt es mehr oder weniger, je nach Hochgebet ein bisschen unterschiedlich. Wir feiern den Tod deines Sohnes, sein Hinabsteigen zu den Vätern, seine Auferstehung, und wir gedenken des Leidens, des heilbringenden Leidens Christi, oder wir feiern das Gedächtnis des heilbringenden Leidens Christi, seines Todes, seiner Auferstehung eben. Es wird da auch verwiesen, wir feiern das Gedächtnis, wir gedenken. Eben in diesem Sinn, wie die Kirche hier sagt, es ist die sakramentale Vergegenwärtigung. Und dann bei 1363 wird das noch deutlicher auch gesagt, was das eben nicht heißt oder was es heißt. Im Sinn der Heiligen Schrift ist das Gedächtnis nicht nur ein sich erinnern an Ereignisse der Vergangenheit, sondern die Verkündigung der großen Taten, die Gott für die Menschen getan hat. In der liturgischen Feier dieser Ereignisse werden sie gegenwärtig und wieder lebendig. Auf diese Weise versteht das Volk Israel seine Befreiung aus Ägypten. Jedes Mal, wenn das Pascha gefeiert wird, werden die Ereignisse des Auszugs dem Gedächtnis der Gläubigen wieder gegenwärtig gemacht, damit diese ihr Leben diesen Ereignissen entsprechend gestalten. Dann bei 1364 im Neuen Bund erhält das Gedächtnis einen neuen Sinn. Also eben im Alten Bund war es schon auch eben dem Gedächtnis wird es wieder gegenwärtig, es wird wieder lebendig. Das ist schon auch mehr eben nicht nur ein sich erinnern, aber es ist noch nicht das, was im Neuen Bund ist. Da heißt es im Katechismus, wenn die Kirche Eucharistie feiert, gedenkt sie des Pascha Christi. Dieses wird gegenwärtig. Das Opfer, das Christus am Kreuz ein für alle Mal dargebracht hat, bleibt stets gegenwärtig wirksam. So oft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, geopfert wurde, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Also eben, was Jesus getan hat, sein Leiden, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, wird gegenwärtig. Das bekennen wir selber in der Heiligen Messe beim Geheimnis des Glaubens. Eben das ist nicht ein Geheimnis des Glaubens, sondern Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Eben wir feiern Tod und Auferstehung Christi. Das wird gegenwärtig gesetzt. Dieses Opfer Christi wird wieder lebendig. Wird eben ins Heute gesetzt, könnte man auch sagen.
يلدي حوسو يعيدو دبحا شغل كامرة تحت بنوح ومخ وقبل من فروقا يلدي حوسو يو لخ مورتش وحدو لابو في قرو والروح ادخل شو سرتو رمرمو علي حاطو يرحمة وحنونو لتفاتحو ترعي كرشلين لأن المصودة لو من دم شيحو شبحوا الأخمران شبحوا الأخمران شبحوا الأخسران ولا معبدك برخمو.
Das Opfer Christi in der Heiligen Messe, in der Eucharistiefeier, das ist unser Thema. Heute mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz sind wir telefonisch zu diesem Thema verbunden. Und jetzt haben wir von Ihnen, Domherr Fuchs, ein wenig aus dem Katechismus der katholischen Kirche gehört. Auch das Zitat aus der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Lumen Gentium 3. Ich sage das nochmal so oft, das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, geopfert wurde, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Das sind sehr starke Worte, und wenn wir dem Glauben schenken dürfen, und das dürfen wir natürlich, dass das auch so gemeint ist, wie das gesagt ist, dann hat das ja beachtliche Konsequenzen, unter anderem, dass eben dann diese Eucharistie, die wir in der Heiligen Messe feiern, tatsächlich selber irgendwie auch ein Opfer ist. Wie müssen wir denn das verstehen?
Ja, die Eucharistie ist eben, oder das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, es ist eben eigentlich dasselbe Opfer, beziehungsweise eben das Opfer der Eucharistie macht das Opfer Christi gegenwärtig. Es ist nicht in dem Sinn, dass jetzt Christus etwas vergessen hätte, dass das Opfer Christi nicht vollständig in sich, vollkommen in sich wäre. Eben, es ist kein weiteres Opfer, sondern es ist das Kreuzesopfer. Eben, es heißt so oft, das Kreuzesopfer auf dem Altar gefeiert wird. Nicht noch irgendwas Zusätzliches, sondern eben das Opfer der Heiligen Messe ist ein wirkliches Opfer. Oder wenn wir da zu Beginn gesagt haben, es braucht für ein Opfer eine sichtbare Opfergabe, ein Opferpriester, ein Opferzweck, eine Opferhandlung, dann lehrt die Kirche eben, dass es dasselbe Opfer ist. Eben, es ist dieselbe Opfergabe, nämlich Christus selber opfert sich auf. Es ist derselbe Opferpriester, nämlich Christus bringt dieses Opfer dar, einerseits eben, oder damals auf dem Kreuz hat er sich selber Gott dem Vater dargebracht, jetzt tut er es im Priester und durch den Priester, man nennt das eben in persona Christi, in der Person des Priesters handelt Christus selber, also eben die gleiche Opfergabe, der gleiche Opferpriester, das gleiche Opferlamm, Christus. Nur die Art und Weise des Opferns, das ist unterschiedlich zwischen dem Opfer Christi und dem Opfer der Eucharistie. Beim Opfer Christi am Kreuz floss das Blut sichtbar, beim Opfer der Eucharistie fließt es nicht sichtbar, wir sehen nicht Blut fließen. Aber das Blut und der Leib Christi, das Opfer Christi ist wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtig. Also eben das Opfer der Eucharistie, könnte man auch sagen, es fügt insofern eben dem Opfer Christi nicht etwas hinzu, was dem Opfer Christi fehlen würde, aber es fügt uns ein, es fügt die ganze Kirche ein in dieses Opfer. Es macht das Opfer Christi gegenwärtig und lässt auch uns teilhaben an diesem Opfer Christi, eben durch unsere Hingabe unserer selbst.
Das heißt, wir können auch, also auch ich als kleiner gläubiger Christ, der jetzt da in der Kirchenbank sitzt oder kniet, kann mich durchaus in einer geistigen Weise mit diesem Opfer, das jetzt dem Priester natürlich vorbehalten ist, dem Amtspriester vorbehalten ist, kann ich mich trotzdem in einer gewissen geistigen Weise vereinen, mich damit hineingeben?
Ja, ich möchte gerne ein sehr schönes Zitat oder ein längeres Zitat von Papst Benedikt im 16. Erwähnen, wo er eben einerseits dieses Opfer, diese Gegenwärtigsetzung des Opfers sehr schön, diese Aktualität, dieses Ins-Heute-Treten erwähnt, andererseits eben auch dieses Hineingenommensein unseres Lebens in das Opfer Christi. Und da sagt er, in den liturgischen Handlungen wird Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes gegenwärtig, wird das Heilsgeschehen gegenwärtig, eben das Werk unserer Erlösung. Dann sagt er, ein Schlüsselwort, das in der Liturgie häufig vorkommt, verweist darauf, das Wort heute. Und dieses Wort muss in seinem ursprünglichen und konkreten Sinn, nicht metaphorisch, verstanden werden. Heute offenbart uns Gott sein Gesetz. Und heute müssen wir zwischen Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod wählen. heute ist das Reich Gottes nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Heute ist Christus auf Golgatha gestorben und von den Toten auferstanden, ist er zum Himmel aufgefahren und sitzt zu Rechten des Vaters. Heute wird uns der Heilige Geist geschenkt. Heute ist die Zeit der Gnade. Und eben zum Beispiel auch bei der Messe vom letzten Abendmahl am Hohen Donnerstag fügt der Priester auch kurz vor der Wandlung ein, eben nahm Jesus, der Herr, Brot in seine Hände. Das ist heute. Eben um nochmals das ganz, ganz bewusst zu machen, es ist heute, es ist aktuell, es ist nicht irgend so eine kleine Gedenkfeier, eben ein sich erinnern, sondern das ereignet sich hier und jetzt, heute. Und dann eben sagt Papst Benedikt, an der Liturgie teilzunehmen. Eben, ich, der da im Kirchenbank knie, an der Liturgie teilzunehmen, bedeutet also, das eigene Leben in das Geheimnis Christi einzutauchen, in seine ständige Gegenwart. Es bedeutet, einen Weg zu beschreiten, auf dem wir in seinen Tod und seine Auferstehung hineingenommen werden, damit wir das Leben haben. Eben auch wir sind hier eingefügt in dieses Opfer, weil auch wir zum Leib Christi, dem mystischen Leib Christi der Kirche gehören, sind wir auch aufgerufen, an diesem Opfer, an diesem wirklichen Opfer Christi, das sich auf dem Altar gegenwärtig gesetzt wird, teilzuhaben.
Das heißt also, ganz dumm gefragt, wenn es dann solche Gesten gibt, liturgische Gesten beim Volk zum Beispiel, aber auch beim Priester, das Hinknien etwa, das ist nicht irgendwas, was sich dann halt so mal als aus Gewohnheit eingebürgert hat, sondern das ist tatsächlich etwas, was diesem tiefen Geheimnis auch äußeren Ausdruck verleiht, so ein Ausdruck der Ehrfurcht beispielsweise davor, was hier eigentlich Großes geschieht.
Ja, das ist eben, das sich niederknien ist auch einerseits sich klein machen, Gott anbeten. Es ist ein Zeichen der Anbetung, ein Zeichen eben auch der Hingabe des Opfers. Eigentlich, ich möchte mich Gott schenken, ich unterwerfe mich Gott, oder wie wir gehört haben, diese Oberherrlichkeit Gottes. Eben, es ist ein schönes Zeichen, wenn ich die Kniebeuge mache oder mich niederknie, mache ich mich klein, anerkenne ich, dass da einer ist, der größer ist als ich, eben seine Oberherrlichkeit, ich bete ihn an, ich möchte auch eine innige Beziehung zu ihm haben, indem ich mich niederknie, indem ich eben auch mich so sammle. Es ist eben jede liturgische Geste und jede Haltung auch hat ihre Bedeutung im Gottesdienst. Die ist nicht einfach mal so, wenn man noch ein bisschen Gymnastik tun sollte und sich ein bisschen bewegen sollte, machen wir mal noch eine Kniebeuge. Das ist nicht der Sinn, sondern eben, es hat einen tiefen Sinn. Es ist irgendwie, auch wenn wir in der Heiligen Schrift schauen, da fallen viele vor Jesus nieder, eben sie fallen nieder, sie beten an, sie gehen auf die Knie. Wir sagen ja auch im übertragenen Sinn, er ist in die Knie gegangen, auch wenn sich da dann gar niemand niedergekniet hat. Eben er hat sich klein gemacht, er hat sich unterworfen, er hat den anderen als höher, als größer anerkannt. Und so ist eben auch das eigentlich ein wunderbares Zeichen, eben auch diese aktive Teilnahme, die das Zweite Vatikanische Konzil vermehrt eben von den Gläubigen gewünscht hat. Es ist nicht, dass alle in den Altarraum nach vorne rennen und dort irgendetwas machen, sondern aktive Teilnahme heißt das innerliche Mitgehen, eben sich bewusst sein, auch was bedeuten diese Zeichen, was dieses eben innerliche Mitbeten, Mitgehen, eben hineingetaucht werden, wie Papst Benedikt sagt, in dieses Geheimnis Christi hineingenommen werden, in das Opfer Christi, eben auch mit all unserem Elend eines jeden Tages, mit der Mühsal, mit dem Kreuz, mit den Lasten eines jeden Tages, eben auch das geistigerweise hineinopfern, in dieses Opfer Christi, damit es zum Heil und Segen werde für uns und seine ganze heilige Kirche.
Das heißt, auch wenn wir jetzt von der Wandlung beispielsweise sprechen, also wenn der Priester die Konsekrationsworte spricht über Brot und Wein und dann die katholischen Christen glauben, dass jetzt hier Christus ganz gegenwärtig ist, dann müssen wir, wenn wir in dieser Sendung, dumm Herr Fuchs, über das Messopfer Christi sprechen, sagen, es wird also nicht einfach nur Christus in einer sakramentalen Weise gegenwärtig, also nur natürlich in Anführungszeichen. Das ist schon gewaltig und unvorstellbar genug, aber hier wird auch sozusagen das ganze Heilsgeschehen in wirklicher und realer Weise gegenwärtig. Also der Kniefall gebührt nicht allein nur der Person Jesu Christi, sondern auch seinem Werk, was hier gegenwärtig wird.
Ja, es ist, wie wir schon früher erwähnt haben, es ist das Gedächtnis des Pascha Christi, wie es oftmals da in den Texten des Katechismus heißt. Eben Pascha ist das Ostern, Pasqua auf Italienisch, Pâques, auf Französisch kommt eben auch von diesem Pascha, von diesem Vorübergang des Herrn, von diesem eben Durchgang durch den Tod ins Leben, in die Auferstehung, eben ist Feier des Todes und der Auferstehung Christi. Einerseits, wie Sie erwähnt haben, tritt der Opfercharakter der Eucharistie schon bei den Einsetzungsworten zutage, eben dass der Leib, der hingegeben wird, das Blut, das vergossen wird. Und andererseits eben stellt das Opfer der Eucharistie, das Opfer des Kreuzes dar, und wie es bei 1366 im Katechismus heißt, ist dessen Gedächtnis und wendet dessen Frucht zu. Eben, es ist ein einziges Opfer, wie es dann auch bei 1367 heißt, das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie sind ein einziges Opfer. Und wie ich schon vorhin auch erwähnt habe, denn die Opfergabe ist ein und dieselbe, derselbe, der sich damals am Kreuze opferte, opfert jetzt durch den Dienst der Priester, allein die Weise des Opferns ist verschieden. In diesem göttlichen Opfer, das in der Messe vollzogen wird, ist jener selbe Christus enthalten und wird unblutig geopfert, der auf dem Altar des Kreuzes ein für allemal sich selbst blutig opferte. Und das heißt eben auch, Jesus hat sich aufgeopfert für das Heil der Menschen. Er hat sich dem Vater dargebracht zum Heil für die Menschen, damit wir erlöst werden, damit uns die Sünden nachgelassen, vergeben werden, damit er uns dann auch das neue Leben, sein göttliches Leben schenkt. Eben darin besteht ja eigentlich das Heilswerk. Jesus nimmt die Sünden hinweg und schenkt uns sein neues Leben. Und dieses ganze Heilswerk wird in der Heiligen Messe wieder gegenwärtig gesetzt, ist da, ist aktuell, oder man könnte auch sagen, wird eben greifbar, wird geistigerweise sichtbar. Eben die Augen sehen nur Brot und Wein, aber das Auge des Glaubens sieht eben das Opfer Christi, das Heilswerk Christi, sieht die Hingabe, die Liebe Christi, die sich verschwendet, eben die sich so hingibt, dass er Brot und Wein verwandelt, dass er wahrhaft, wirklich und wesenhaft gegenwärtig ist, dass er sein ganzes Heilswerk für uns erneuert. Eben, man könnte sagen, jede heilige Messe ist ein Wunder Gottes, ein Wunderwerk Gottes. Oder der heilige Pfarrer von Ars hat auch gesagt, alle guten Werke aller Menschen zusammen können nicht an den Wert des Messopfers herankommen, weil die Werke der Menschen eben Menschenwerk sind. Die heilige Messe aber Gottes Werk, Gottes Wirken, Gottes Handeln, eben Gottes Heilswerk ist. Thank you.
Das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, das ist unser Thema in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir müssten hier noch weiter sprechen, kreisen das Thema natürlich immer wieder von verschiedenen Seiten ein. Es ist nicht so eine einfache Materie. Domherr Fuchs, das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, das ist ein Opfer, sagt die Kirche von sich selber, die Eucharistie ist eben auch das Opfer der Kirche. Die Kirche ist immerhin der Leib Christi. Was müssen wir hierzu wissen? Was heißt das, wenn man sagt, die Eucharistie sei auch das Opfer der Kirche?
Ja, das erklärt die Kirche sehr schön im Katechismus ab 1368. Und da heißt es eben auch, die Kirche, der Leib Christi, nimmt am Opfer ihres Hauptes teil. Mit ihm wird sie selbst ganz dargebracht. Sie vereinigt sich mit seiner Fürbitte beim Vater für alle Menschen. In der Eucharistie wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes. Und jetzt kommen zwei Sätze, die eigentlich, wenn man die recht bedenkt und betrachtet und auf das eigene Leben anwendet, muss man sagen, die sind der absolute Wahnsinn. Also, da heißt es, das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen Christi und mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. Das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi gibt allen Generationen von Christen die Möglichkeit, mit seinem Opfer vereint zu sein. Wir sagen das vielleicht irgendwie eben so, naja klar, ich kann mich mit dem Opfer Christi vereinen, ist klar und so. Aber was das wirklich bedeutet, eben das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi, das haben wir im ersten Teil jetzt ein bisschen versucht zu betrachten. Was gibt das eben allen Generationen von Christen, also auch mir? Ich gehöre ja auch eben zu diesem lebendigen Leib Christi, der die Kirche ist. Es gibt mir die Möglichkeit, mit seinem Opfer, mit dem Opfer Christi vereint zu sein. Und eben dann wird im vorangehenden Satz noch ein bisschen genauer gesagt, ja, was ist dann damit gemeint? Was kann ich denn eben da vereinen mit Jesus? Was kann ich ihm darbringen? Das heißt, das Leben der Gläubigen, eben nur mit Leben der Gläubigen ist eigentlich schon all das, was ich tue und habe und was ich jeden Tag mache, habe ich die Möglichkeit, mit dem Opfer Christi zu vereinen, das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen Christi und mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert oder eben erhalten so, wenn meine Arbeit, mein Leiden, mein Gebet, mein Lobpreis, mein Leben mit dem Leiden Christi, mit dem Opfer Christi vereint wird, ja, dann eben erhält es einen neuen Wert, eben diesen selben Wert Christi. Das wird auch schön dargestellt, ist so ein Zeichen, ein Hinweis, dieser kleine Tropfen Wasser, den der Priester bei der Gabenbereitung in den Kelch hineingibt, einerseits ein Zeichen der Vereinigung der Menschheit und Gottheit Christi, aber einerseits kann man das auch deuten, eben so wie dieser Wassertropfen mit dem Wein sich verbindet, eben unser Wassertropfen, das wäre eben unser Leben, unser Lobpreis, unser Leiden, all das Unangenehme, all die Gebrechen des Alters, all unsere Gebete, unsere Arbeit, die teils wirklich mühsame Arbeit, wenn man in einem Büro sitzen muss oder wenn man abstauben muss, kochen muss oder sonst irgendetwas, das einem gar eigentlich gar nicht so wahnsinnig gefällt. All diese Dinge, eben diese Wassertropfen, wenn man ihn in den Wein einsenkt, kann man ihn nachher nicht mehr trennen. Sie können nicht sagen, bitte bring mir diesen Wassertropfen jetzt wieder. Der geht auf, der geht ganz auf, der vereint sich eben mit dem bisschen Wein, das im Kelch ist, und eben das Wunderbare, nachher wird der Wein zum Blut Christi, wird eben ganz in Christus verwandelt. Und eben, das meine ich mit, deshalb sagte ich, ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass uns diese Möglichkeit geboten wird, wenn wir das nur irgendwie mit jeder Faser unseres Daseins erkennen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch weniger ausrufen, eben was für eine mühsame Arbeit wir hätten oder was für ein schweres Kreuz wir hätten, weil wir wissen eben, alles kann ich eben wie diesen Wassertropfen ganz hineinlegen ins Leiden Christi, ins Opfer Christi, und es wird mit dem Opfer Christi vereint und erhält eben auch diesen Wert, diesen unendlichen Wert des Opfers Christi. Eben das ist eigentlich das Wunderbare, und das geschieht bei jeder heiligen Messe. Bei jeder heiligen Messe werden wir eben auch aufgefordert zu beten, damit mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Eben mein Opfer, das Opfer des Priesters, also eben das Opfer Christi, das er darbringt, und unser Opfer, das ist zum Heil und Segen, zum Lobe Gottes, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche werde. Eben etwas, dann denke ich, dann nimmt man, wenn man nur schon diesen einen Punkt ein bisschen erahnt hat, ja, dann nimmt man doch ganz, ganz anders an der heiligen Messe teil. Eben dann ist das ist diese aktive Teilnahme, die die Kirche so sehnlichst wünscht, dass wir nicht das Publikum sind oder die Gottesdienstbesucher, wie man je nachdem sagt, sondern eben Gläubige, die mitopfern, die sich selber aufopfern, die eben ihren Tropfen in den Ozean des göttlichen Leidens, der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Erlösung hineingeben und ganz eins werden mit Christus.
Das Opfer Christi in der Heiligen Eucharistie im Messopfer, das war unser Thema heute hier in dieser Sendung. Vielleicht, ich überfalle Sie jetzt ein wenig, Domherr Fuchs, unseren heutigen Referenten hier in der Sendung, können wir, bevor wir dann von Ihnen den Segen empfangen, vielleicht noch ein klein wenig auf eine Heilige schauen, die heilige Gertrud. Und das macht das Ganze vielleicht, was wir heute besprochen haben, auch noch einmal sinnenfällig zum Schluss, dieses Gesicht der heiligen Gertrud, wie sie da Christus im Himmel sieht, der sein Herz in die Hand nimmt und es seinem Vater darbietet. Bevor wir Sie, Domherr Fuchs, um den Segen bitten, noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, dass Sie natürlich diese Sendung wie immer auf einer CD bestellen können, auf den üblichen Wegen beim Radio Horeb CD-Dienst, beziehungsweise wenn Sie dann morgen im Laufe des Tages auf unseren Internetauftritt schauen, horeb.org, finden Sie das Ganze auch in Kürze im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Danke, Domherr Fuchs, für heute. Wir lassen Sie nicht gehen ohne den Segen, und vielleicht könnten wir vorher noch auf das Beispiel des Gesichts der heiligen Gertrud schauen.
Ja, sicher. Und ich denke, vielleicht eben wichtig ist, auch wenn wir da nicht vielleicht jetzt alles verstehen oder verstanden haben, dass wir singen auch beim Adoro Te Devote, betend nahe ich dir, oder eben anbetend nahe ich dir. Der Eucharistie kann man sich vor allem oder soll man sich vor allem anbetend mit gläubigem Herzen nahen, mit liebendem Herzen. Damit, weil die Liebe, wenn zwei Menschen sich lieben, dann verstehen sie sich oftmals ohne viele Worte. Und es ist ein anderes Erkennen als durch Worte, aber ein viel schöneres, viel tieferes eigentlich. Und so ist es auch eben dieses Geheimnis der Eucharistie. Sicher, man soll auch die Theologie studieren und so wie wir es heute Abend uns bemüht haben, das tun. Aber das, was dann schlussendlich entscheidet, entscheidend ist, noch viel wichtiger ist, ist eben diese persönliche Beziehung zu Jesus in der Eucharistie und dieses anbetende, betende, liebende Nahen der Eucharistie, um sich immer mehr hineinzusenken in dieses große Geheimnis. Oder eben so, wie es die heilige Gertrud auch geschaut hat, so dass man eben sich selber auch da einbringt und mitschenkt. Und so möchte ich nun eben dieses kleine Zitat der heiligen Gertrud noch Ihnen schenken und dann den Segen Gottes spenden. Sie sah, wie Christus im Himmel sein Herz in die Hände nahm und es seinem Vater als Opfergabe darbot. Während er dies tat, streckten alle Engel und Heiligen ihre Hände nach dem Opferherzen aus, um es selbst ebenfalls Gott anbieten zu können. Als sie das sah, läuteten auf Erden die Wandlungsglocken. Beim heiligen Messopfer schart sich die im Himmel triumphierende und die auf Erden streitende und die im Fegfeuer leidende Kirche um Jesus, den ewigen hohen Priester, zu einem Chor der Anbetung Gottes. Und so wollen wir Gott nun um seinen Segen bitten, dass auch wir uns vereinen können mit der im Himmel triumphierenden Kirche, mit der auf Erden kämpfenden, streitenden Kirche und auch mit der, die im Fegfeuer leidenden Kirche, dass wir so Gott anbeten, seine Oberherrlichkeit anerkennen, ihm unser Herz schenken, gerade auch in der Feier der Heiligen Messe. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Domherr Fuchs, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.